In dieser Ringvorlesung haben wir die Entstehung des Lebens und der Atmung unter dem Aspekt von Zufall und Zwangsläufigkeit betrachtet. Ich zeige mein Overhead unseres Faltblattes. Es ist das bekannte Faltblatt, das steht dann auf, nicht? Es kommt bald. Evolution, Zufall, Zwangsläufigkeit. Und heute haben wir, wie bei nicht unseren Vorlesungsveranstaltungen, eine Art Abschlussbesprechung. So, ich möchte Sie erinnern daran, warum es ging. Nicht? Das kommt jetzt langsam auf, Evolution. Und ich möchte benachdrücken, diese Untertitel Zufall oder und Zwangsläufigkeit. Sind die Arten und besonders auch wir, Homo sapiens, ein Produkt von Zufall oder und Zwangsläufigkeit? Viele Biologen sind davon überzeugt, das haben wir ja in dieser Ringvorlesung erfahren, dass unsere Existenz, ich benachdrücke, die Existenz von Homo sapiens, das Ergebnis, das Produkt eines kontingenten Prozesses natürlicher Auswahl ist. So Evolution gleich Zufall, wirklich, recht? Aber was ist mit der Evolutionstheorie selbst von Darwin? Ist sie ein Produkt von Zufall oder Zwangsläufigkeit? So, wir haben geredet über die Evolution von Arten, über die Millionen Jahre. Jetzt, ich bin Wissenschaftshistoriker, wie Sie gehört haben, reden wir über die Geschichte der Evolutionstheorie. Ist diese auch Produkt von Zufall oder Zwangsläufigkeit? Nehmen wir an, dass Charles Darwin sein Schiff, sein berühmtes Schiff, verpasst hat. Nie auf The Beagle seine Weltumsegelung gemacht hatte und die Beobachtungen, die er geführt haben zu seinem berühmten The Origin of Species. Was wäre geschehen, hätte es trotzdem so etwas wie die Darwinsche Evolutionstheorie gegeben? Eine berechtigte Frage, hoffe ich, nicht? Die von Politikhistorikern immer wieder gefragt wird. Was, wenn Hitler den Krieg gewonnen hatte, hat er ja in einer berühmten Abschiedsvorlesung Hugh Trevor Roper in Oxford sich abgefragt. Eine berechtigte Frage. So, nun auch, was, wenn Darwin sein Origin of Species nicht geschrieben hätte? Was wäre, wenn? Diese Fragen haben Biologiehistoriker und Biologen schon früher gestellt. Ich bin nicht der Erste, der das tut. Aber ihre Antwort fiel ziemlich unzweideutig aus. Zwar sei die Evolution des Lebens und der Arten ein Zufallsprozess gewesen, aber die Entwicklung der Evolutionstheorie war wie vorbestimmt, war zwangsläufig. Wie ist man zu dieser Ansicht gekommen? Warum auch heute, sagen meine Kollegen das? Nun, der Grund ist die Überzeugung, es habe nie eine Alternative, nie eine wissenschaftliche Alternative zu Darwins Evolutionstheorie gegeben. Und wenn es nicht mehrere Wege vorwärts gibt, sondern nur der einzige Weg nach oben, dann gibt es auch keine Zufälligkeit, sondern Zwangsläufigkeit. Nur eine Möglichkeit. Früher oder später, und zwar eher früher als später, so haben meine Kollegen behauptet, wäre eine ziemlich ähnliche Theorie aufgetaucht wie die von Darwin. Einfach, weil dies die einzige wissenschaftliche Möglichkeit, der einzige Weg vorwärts darstellt. Es gibt und es gab niemals eine wissenschaftliche Alternative zur Evolution. So hat man immer wieder bis auf heute, insbesondere mit Richard Dawkins, argumentiert. Nicht? Meine Damen und Herren, heute Abend möchte ich vorführen, dass diese Darstellung meiner Kollegen eine Irrdarstellung war und ist. Ich werde für Sie heute Abend zum ersten Mal in einem wissenschaftlichen Vortrag, ich habe mal beschränkt in der Plenarsitzung der Akademie kurz darüber geredet, aber zum ersten Mal in einem öffentlichen Vortrag die Tatsache ans Licht bringen, dass es eine wissenschaftliche Alternative zu Darwins Theorie gab. Und ich werde die Frage, was wäre, wenn es Darwin und die Origin of Species nicht gegeben hätte, ganz neu beantworten. Und zwar werde ich darlegen, dass die heutige Evolutionsbiologie anders ausgesehen hätte. Meine Behauptung heute Abend ist also, es gab zur Zeit der Origin of Species eine wissenschaftliche Alternative zu Darwin. Einige von Ihnen, die sich in diese Thematik auskennen, werden gedanklich schon erwidert haben, ich weiß, was Sie meinen, Herr Rübke, diese Alternative, das war doch keine echte Alternative, das war nur der Schöpfungsglauben. Denn wenn man über Alternativen zu Darwin und Evolution redet, auch heute, auch wenn Richard Dawkins hier in der Paulinerkirche spricht, nicht so lange her, dann denkt man heutzutage automatisch an Kreationismus. An die religiöse Überzeugung, dass die einzelnen biologischen Arten das Ergebnis eines speziellen Schöpfungsaktes Gottes sind. Es gibt eine weit verbreitete Annahme, dass wir nur die Wahl haben zwischen Schöpfung einerseits und Evolution andererseits, zwischen Moses oder Darwin. Das jedoch, ich wiederhole das, anders formuliert, ein Mythos, den Darwin selbst in die Welt gesetzt hat und der eine wirkungsvolle Argumentationsstrategie für Darwin darstellte, um seine eigene Evolutionstheorie zu etablieren. Wirkungsvoll deshalb, weil Schöpfung eine religiöse Vorstellung ist, keine wissenschaftliche Theorie. Und wenn man nur die Wahl zwischen Schöpfung und Evolution hatte, bedeutete das, es gab keine wissenschaftliche Alternative zu Darwins Theorie. Ab Darwin bis auf heute hat man das immer wieder behauptet. Ich gebe hier mein Darwin-Zitat, nicht um das konkret Ihnen vorzuführen. Tut mir leid, ich habe die englische Edition genommen. Man soll doch Darwin auf Englisch lesen können, nicht? Die Studenten wenigstens. So, Darwin hat ja in der dritten und vierten und späteren Aufgaben seine Origin of Species eine historische Skizze hinzugefügt. Und die fängt hier folgendermaßen an. So, ein historical sketch on the progress of opinion on the origin of species. Previously to the publication of the first edition of this work, 1859. I will give here, sagt er, a brief sketch of the progress of opinion on the origin of species. Until recently, the great majority of naturalists, meine Kollegen, believed that species were immutable productions and had been separately created, creationismus. This view has been ably maintained by many authors, so erst nett zu diesen Kollegen, die falsch waren, nicht? Er war immer so, ganz englisch, nicht? Some few naturalists, on the other hand, have believed that species undergo modification and that the existing forms of life are the descendants by true generation of pre-existing forms. Mit anderen Worten, er hat ganz klar gemacht am Anfang seines Buchs, es gibt nur diese zwei. Entweder man glaubt wie die alten Leute an Schöpfung oder wie ich naturwissenschaftlich an Evolution. Diese These besteht bis auf heute und hat die Etablierung, die Institutionalisierung des Darwinismus sehr geholfen, ich wiederhole, bis auf heute. So, die Ansicht, dass die Darwinsche Evolution die einzige richtige wissenschaftliche Biologie repräsentiere, ist uns bis heute erhalten geblieben. Und doch ist sie, ich wiederhole es, ein Mythos, und zwar eine mit ernsten Folgen. Dieser Mythos hat wohl dazu beigetragen, Darwinsche Evolutionstheorien zu etablieren, aber zugleich hat es Biologen schwer gemacht, ich wiederhole bis auf heute, ich kenne Kollegen, hat es schwer gemacht, Abweichungen vom darwinistischen Modell zu erkunden und zu formulieren, ohne dadurch sofort in den Verdacht zu geraten, mit den Kreationisten zu paktieren. Wenn man abweicht, aufpassen, dann wird man gleich nicht als Kreationist dargestellt. Und das hat die Kreationisten ihrerseits leichter gemacht, die Evolution anzugreifen, weil sie auf tatsächlich, ich unterstütze die Kreationisten darin, auf tatsächlich vorhandene Schwachpunkte zeigen konnten, die womöglich längst behoben wären, wenn die damals durchaus existierende wissenschaftliche Alternative zu Darwin ernst genommen und nicht unter den Teppich gekehrt worden wäre. Nun, unentbehrlich für meine Was-wäre-Szenario ist natürlich, dass ich die Behauptung einer wissenschaftlichen Alternative belege und zeige, dass es zur Zeit von der Origin of Species diese Alternative zu Darwin tatsächlich gab. Dass die Wahl nicht einfach Schöpfung oder Evolution war, nicht lediglich zwischen unwissenschaftlichem religiösem Glauben und Wissenschaft, aber dass es eine wissenschaftliche Alternative gab. Dies möchte ich zeigen, indem ich Sie mit dem außergewöhnlichen Beispiel einer vergessenen Theorie über den Ursprung des Lebens und der Arten bekannt mache. Eine Theorie, die von Darwin ignoriert wurde, und die seither aus unserem kollektiven Gedächtnis ausradiert worden ist. Es handelt sich weder um Schöpfung oder Evolution, sondern um die Theorie der spontanen Entstehung des Lebens und der Arten oder die sogenannte Urzeugung. Außergewöhnlich ist das Beispiel in mehrfacher Hinsicht. Diese alternative Theorie spielte vor der Origin of Species, vor Darwins großes Buch, in der europäischen Biologie nahezu ein Jahrhundert lang die Hauptrolle. Fast alle großen Namen in die biomedizinischen Wissenschaften, in Biologie, in Geologie, in Geographie, in Anthropologie, hingen diese Theorie an. Sie war das Herzstück etliche hochinnovative Forschungsprogramme in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und trotz alledem wurde sie vergessen, aus der Annalen der Biologiegeschichte getilgt. Man könnte zu Recht einwenden, dass die Theorie der Urzeugung nicht ganz so sehr in Vergessenheit geraten ist, wie ich hier behaupte. Gibt es nicht, so mag man fragen, ein erhebliches Korpus an Literatur zur Kontroverse über die Urzeugung von Mikroben? Eine Kontroverse, die der berühmte Franzose Louis Pasteur mit seinem klassischen Experiment beendet hat, indem er das Phänomen dieser Urzeugung ja widerlegt hat, das wissen wir alle. Sind diese Ereignisse nicht weit und breit bekannt? Was meine ich hier? Es gab jedoch, meine Damen und Herren, zwei Urzeugungstheorien. Und obwohl sie verwandt sind und in einige Veröffentlichungen miteinander verknüpft wurden, unterscheiden sie sich. Die eine war die tatsächlich heute noch vertraute Theorie über die umstrittene Beobachtung, dass in der Gegenwart für unsere Augen jetzt aus unbelebter Materie spontan primitive Lebensformen entstehen. Das glauben wir nicht. Bekannte Kontroverse. Aber unter Urzeugung verstand man noch etwas anderes. Der Begriff konnte sich auch auf den Ursprung von Arten in der Vergangenheit beziehen. Als die allerersten Exemplare jeder einzelnen Lebensform, niedrig, Mikroben, wie hoch entwickelt und auch Menschen, entstanden sein müssten, und zwar, so wurde postuliert, durch elternlose Zeugung. Nicht? Man hat ja geglaubt, dass entweder die Arten oder die Arten, die sich entwickelt hatten aus bestimmten Urformen, dass die fix waren, dass die konstant waren. Und wenn man dann zurückgeht mit normaler Zeugung, kommt man ja auf einen historischen Ursprung an, wo die elternlos erzeugt werden mussten. So hat man gedacht. Diese Theorie behauptete, Pflanzen, Tiere und Menschen sind nicht durch eine wunderartige individuelle Schöpfungsakt entstanden, sondern durch die natürliche Entstehung von einem, zwei oder mehrere erste individuelle Vertreter jeder Spezies. Die Urzeugung war ein Schlüsselkonzept von vier bedeutenden Forschungsprogrammen. Ich zeige es Ihnen mal. Ich werde ein kleines bisschen darüber reden, denn weil das so neu ist und substanziell sein soll, um mein Argument zu untermauern, möchte ich in ein paar Details gehen. Nicht alle natürlich, gibt es ganz viele, aber ein paar Details. Und ich sage mal, die Urzeugung, diese Theorie, war ein Schlüsselkonzept in vier bedeutende Forschungsprogrammen. Erstens in der Physiologie der Zeugung, in der biomedizinischen Wissenschaften, dann in der Paläontologie des Aussterbens und die Neuentstehung von Arten, so in Zeit. Dann die Verbreitungsgeografie von Pflanzen und Tieren, räumlich. Und dann noch insbesondere in der Anthropologie. So, werfen wir nun einen kurzen Blick auf die Rolle der Urzeugung in jedem dieser Bereiche wissenschaftliche Theorie und Praxis. So, die Physiologie der Zeugung. Zuerst und vor allem war das Konzept der Urzeugung, für einige wird es jetzt ein bisschen detailliert und langweilig werden, aber wir kommen da durch und es wird wieder spannend werden. Aber jetzt ein kleines bisschen Detail, meine Damen und Herren. Mein Sohn ist auch, er ist nur 9 Jahre alt, so er soll jetzt vielleicht sein Gameboy spielen. Zuerst und vor allem war das Konzept der Urzeugung ein Teil der biomedizinischen Studien zur Physiologie, besonders die Erforschung von Zeugung. Genauer gesagt, war es auf das engste verbunden mit der Theorie der Epigenese. Die Annahme, dass das Keimmaterial eines Organismus am Anfang formlos ist und seine Struktur erst nach und nach erlangt, im Gegensatz zu dem Einschachtelungsprinzip der Präformation. Es gab ja auch andere, die haben gesagt, wir sind alle präformiert. So in ein Sperma oder ein Ei gibt es präformiert wie ein russischer Babuschka. Puppe, nicht alle Individuen, die generiert werden. Das Präformationskonzept mit seiner beinahe unendlichen Komplexität präexistenter Individuen begünstigte die Vorstellung einer Schöpfung. Wie kann das spontan entstanden sein? Das muss ja geschaffen worden sein. Die Epigenese hingegen machte es möglich, den Ursprung des Lebens als einen Aggregationsvorgang zu begreifen. So eine Keime, die ist formlos und daraus entsteht dann ein Individuum. Ähnlich, so mutmaßten einige, dem Prozess der Kristallisation. Folglich war es vorstellbar, dass die Entstehung des allerersten Exemplars jedes Spezies auf ähnliche Weise vor sich gegangen war, als die notwendige chemische Substanzen einer Keim, ein Urkeim, zusammentrafen. Das war die elternlose, mutterlose Zeugung. So formuliert wurde das Konzept der Urzeugung zu einem entscheidenden Bestandteil biomedizinischer Forschung und wurde seit etwa 1810 in verschiedenen Lehrbüchern der Physiologie, insbesondere in Deutschland, vertreten. Eine zentrale Gestalt bei der Entwicklung dieser Überlegungen war Johann Friedrich Blumenbach, unsere Blumenbach. Der Autor des die Epigenesis befürwortenden Büchleins über den Bildungstrieb. Das Institut für Zoologie heißt jetzt Blumenbach-Institut, wie Sie wissen, so hier mal unsere Blumenbach. Er war einer der großen Vertreter dieser Epigenese, Theorie der Generation und auch, und das benachdrücke ich hier mal, ich denke mal der erste wissenschaftliche Biologe, die diese Urzeugungstheorie, die ich jetzt bespreche, ganz vorsichtig vertreten hat. Es kommt mit anderen Worten diese Theorie aus Goethe. Ganz vorsichtig, die Wahrscheinlichkeit, eine nicht wunderbare, eine nicht übernatürliche Entstehung der Arten hat er vertreten. Schon in 1791, das ist das früheste Zitat, das ich habe finden können. Vorher natürlich eigentlich immer Schöpfung. Er tat das in seinem Handbuch der Naturgeschichte und auch später in seinen Beiträgen zur Naturgeschichte. Klassische Göttinger Lehrbücher. Nun, Blumenbach musste noch ganz vorsichtig sein. Die theologische Fakultät war nicht mehr Zensor, hatte nicht mehr Priorität, nicht mehr Vorfahrt. Trotzdem, am Ende des 18. Jahrhunderts musste man vorsichtig sein. Er hat es nur in Fußnoten gesagt. Aber 15 Jahre später konnte einer von seinen Studenten das deutliche Ausdrücken. Gottfried Reinhold Treviranus, die Experten unter Ihnen kennen ihn natürlich. Er ist ja berühmt, weil er sowohl das Wort Biologie als das Fach Biologie in Deutschland eingeführt hat. Und in sein Hauptwerk, das hieß Biologie oder Philosophie der lebenden Natur, besprach Treviranus die Urzeugungstheorie explizit, nicht mehr in Footnoten, aber in den Text und zustimmend. Deutlicher, als es sein Göttinger Lehrer getan hatte, führte auch er das Entstehen höherer Lebensformen auf denselben abiogenetischen Urzeugungsvorgang zurück, der noch in der Gegenwart, so glaubte er, niedere Organismen hervorbringt. Andere Vertreter der biomedizinischen Physiologie folgten diesem Beispiel und behandelten die Urzeugung der Arten als wesentlicher Teil der Physiologie der Zeugung und verwandte Phänomene. So, Urzeugung wurde am Anfang des 19. Jahrhunderts zu einem Hauptthema und erhielt umfangreiche Einträge in den neuen Enzyklopädien und enzyklopädischen Reihen der Epoche. Ich bitte Sie, nicht zu vergessen, wenn ich solche Sachen sage, dass das später völlig aus den Annalen der Biologiegeschichte herausgeschrieben worden ist. Es gab in diese führenden Enzyklopädien Artikel dazu. Nun, eine Menge Probleme natürlich bei einer solchen Theorie und ich werde ein paar davon besprechen. Natürlich nicht alle. Hier mal eins. Wie erhielt eine Art im Moment der Urzeugung ihre spezifische Form? Herr Kramer, Sie haben mich diese Frage gestellt in der Akademie. So, wie erhielt eine Art im Moment der Urzeugung eine spezifische Form? Die Antwort suchte man in folgende Richtung. Die Urzeugung, dachte man, ist ein analoger Prozess zur Kristallisation. Genau wie eine bestimmte Mischung anorganischer Chemikalien unter exakte, richtige Bedingungen bestimmte Arten von Kristallen ergeben. Jede mit einer eigenen Kristallsymmetrie, so hatte eine spezielle Mischung von Materie unter exakte, richtige Bedingungen und unter Einwirkung einer Bildungstrieb eine permanente Artform angenommen. Denken wir analog an Kristallisation. Außerdem erlangte jeder spezifische Keim bei seiner Entwicklung von Keim zum Erwachsen seine Form durch einen Prozess der Morphogenese, der die geometrischen Regeln der Kristallographie folgte. Interessant auch, nicht? Die Morphogenese hat man sich zu geäußert. Zu der Theorie des spontanen Entstehens von Leben und Arten gehört folglich auch die idealistische Morphologie oder transzendentale Morphologie heißt das, die organische Formen weniger durch deren funktionalen Zweck, darwinistisch, sondern vielmehr durch die Logik des Bauplans erklärt. Berühmt sind in dieser Tradition Goethes Urpflanze, Goethe war auch unterstütze diese Theorie. Richard Owens Vertebrate Archetype und Okens Wirbeltheorie des Schädels. Eines der Probleme bei der Urzeugung höherer Arten, vor allem des Menschen, hing mit der Frage zusammen, ob die ersten Produkte mutterloser Urzeugung ausgewachsene Individuen waren oder nur deren Keimen. Wenn es Erwachsene gewesen wäre, dann roch das nach Adam und Eva im Paradies. Das wollte man nicht. Wenn es nur Keime wären, wie hatten dann die embryonale Jungen ohne Eltern überleben können? Insbesondere auch bei Menschen. Wie konnten insbesondere die ersten Menschen entstanden sein, wenn es nicht als Erwachsene, sondern unfertige Embryonen?